Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die Bibel und das Jenseits.
Jetzt wollen wir zuerst die Wörter erklären. Das hebräische Wort Sheol, das kleine Strichlein dazwischen, zeigt einfach, wie man es aussprechen muss. Nicht Sheol, sondern Sheol, mit Stimmabsatz. Das ist ganz schön ausgesprochen. Das bedeutet im Alten Testament erstens das Grab. Der Sheol ist das Grab. Hesekiel 32, Vers 27 als Beispiel, Vers, dort wird sogar von Grab, von Beigaben, die man mitgibt in den Sheol, gesprochen. Das sind die Grabbeigaben, die alte Völker so den Toten mitgegeben haben, um ins Jenseits zu gehen. Aber zweitens, der gleiche Ausdruck bezeichnet auch das Totenreich. So in Psalm 16, Vers 10, da heißt es, denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Nach dieser Stelle ist die Seele im Sheol, nicht der Körper. Jetzt zunächst. Da wird deutlich, dann ist Sheol hier eben nicht das Grab, sondern das Totenreich. Es ist aber das gleiche Wort, wie gesagt, in Hesekiel 32, 27 erkläre ich das als Grab, weil dort Grabbeigaben erwähnt werden. Also immer der Zusammenhang von Stelle zu Stelle ist entscheidend, ob es jetzt das Grab ist oder das Totenreich. Und sicher kann man in manchen Stellen sind die Bereiche dermaßen gemischt, dass gewissermaßen beide Ideen drin sind. Einerseits das Grab und das Totenreich. Das Wort Sheol kann man sehr gut erklären. Das heißt nichts anderes als der Fordernde. Es gibt nämlich ein Tätigkeitswort, das heißt Sha'al. Das bedeutet fragen, verlangen, fordern. Der Sheol, das Totenreich, ist der Fordernde, der nie genug bekommt und so viele wie möglich verschlingen möchte. Das drückt also das Fatale am Sterben aus. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Hebräer 9. Ich lese jetzt aus Sprüche 31, Verse 15 bis 16. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Also beim nächsten Bibelquiz, wie heißen die beiden Töchter des Blutegels? Jetzt wissen wir die Antwort. Und jetzt weiter. Drei sind es, die nicht satt werden, vier, die nicht sagen, genug. Der Sheol, der Fordernde, oder in der hebräischen Sprache hat man sofort die Etymologie drin. Ja, der Sheol, der Fordernde, der wird nicht satt und sagt nie, es ist jetzt genug. Sprüche 30, Entschuldigung, ja, 15 natürlich. Drei sind es, die nicht satt werden, vier, die nicht sagen, genug. Der Sheol und der verschlossene Mutterleib, die Erde, welche des Wassers nicht satt wird, und das Feuer, das nicht sagt, genug. Der verschlossene Mutterleib, die unfruchtbare Frau, da kann es Jahre gehen von Ehe und das nützt nicht. So viel Samen und es kommt kein Kind. Also der verschlossene Mutterleib sagt nie genug. Und die Erde, die trinkt Wasser, es regnet und es regnet immer wieder, aber das versickert alles. Und auch das Feuer sagt nie genug. Man kann Holz reintun, es sagt nie, jetzt habe ich genug. Ja? Aber der erste Punkt hier ist der Sheol, das Totenreich, das fordert und verlangt seine Opfer. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, Also die Übersetzung aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, das war die Bibel der ersten Christen, die Bibel der Apostel. Und das Neue Testament übersetzten Sheol durch das griechische Wort Hades. So Psalm 16, Vers 10 und Apostelgeschichte 7, Vers 27. Da wird nämlich zitiert im Neuen Testament aus Psalm 16. Ich lese gleich. Vers 25. Denn David sagt über ihn, den Messias: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Jetzt haben wir im Neuen Testament den griechischen Text von Psalm 16 und da heißt es Hades. Also es ist ganz einfach, das ist die neutestamentliche griechische Entsprechung zu Sheol. Jetzt will ich erklären, woher kommt das Wort Hades, das Luther mit Hölle übersetzt hat. Das ist also falsch, das muss man vergessen. Hades, das Totenreich. Griechisch Hades kommt von A, mit einer Aspiration davor sagt man, das gibt ein H. A, das ist auf Griechisch un, nicht, oder? Anormal heißt nicht normal. Atonal heißt nicht tonale Musik. Also A, un, und des kommt von Ideen, sehen. Und so bedeutet Hades der Unsichtbare. Eben, es ist ein jenseitiger Bereich, wo der unseren Sinnen entzogen ist. Jetzt haben wir gelesen in Apostelgeschichte 2, 27, dass Psalm 16 sich auf Christus bezieht. Petrus in seiner Pfingstpredigt erklärt, das ist ein messianischer Psalm und David hat als Prophet von dem Messias, von dem Christus gesprochen, dass eben seine Seele im Hades, nicht im Hades zurückgelassen wird. Ich lese da noch dazu, Apostelgeschichte 2, Vers 30. Da er, David, nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, von der Frucht seiner Lenden auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus, des Messias, geredet. Dass er nicht im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Christus im Hades. Nun, wir können etwas damit anfangen, denn der Herr Jesus hat dem Schächer am Kreuz gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Unsichtbare, der Hades, das war im Fall des Herrn Jesus und des Bekehrten das Paradies. Dieser unsichtbare Bereich der Abgeschiedenen. Also durchaus positiv. Hades positiv als der Ort der abgeschiedenen Erlösten. Aber wir kommen dann auf die negative Bedeutung noch zu sprechen. Noch ein Wort. In Römer 10, Vers 7 wird gesprochen über das Totenreich, in dem der Ausdruck Abyssos verwendet wird. Der Abgrund. Die Tiefe. Das ist also noch ein anderer Ausdruck, der auch für den Bereich des Todes verwendet werden kann, der Abyssos. Wir werden das nachher noch, wir werden nachher wieder darauf zurückkommen. Jetzt gehen wir aber zu einer ganz schwierigen Stelle, die wir klären sollten. Nicht wahr? Unter den Reformatoren gab es die Lehre der Höllenfahrt Christi. Die gründet sich auf 1. Petrus 3, Vers 19. Ich lese aber schon von Vers 18 an. Denn es hat ja Christus, der Messias, einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass ihr uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Also es geht darum, Christus hat gelitten für die Sünden als Stellvertreter. Er ist gestorben, getötet nach dem Fleisch, das heißt, als Mensch ist er gestorben, nicht als Gott. Als Gott konnte er nicht sterben. Darum ist er getötet nach dem Fleische, als Mensch gestorben. Aber er ist lebendig gemacht worden nach dem Geiste oder auch in der Kraft des Geistes. Der Heilige Geist hat ihn auferweckt. Jetzt geht der Text weiter. Und in diesem Geist ist er hingegangen und hat den Geistern, die im Gefängnis sind, gepredigt. Ja, jetzt wurde daraus abgeleitet, aha, Christus ist nach seinem Sterben an den Ort der abgeschiedenen Verlorenen gegangen und hat ihnen gepredigt, damit sie eine neue Chance hätten, nachdem also die Erlösung am Kreuz vollbracht worden ist. Ja, jetzt ist die Frage, ist dieses Hingehen im Geist, also im Heiligen Geist, war das nach dem Tod oder war das zu einem anderen Zeitpunkt? Weil der Text spricht hier nur über die Leute zur Zeit von Noah. Er spricht nicht über die Menschheit vor dem Kreuz. Also da wird dann plötzlich dieser Text ausgedehnt von Alphasöhnern. Ja, seht ihr, es gibt eine zweite Chance nach dem Tod. Ja, aber hier wird nur gesprochen über die Menschen zur Zeit von Noah. Und dann hat es solche gegeben, ja nein, diese Stelle bezieht sich auf die Menschen, die früher noch nie etwas gehört haben zur Zeit des Alten Testaments. Und die haben jetzt die Botschaft gehört im Hades. Ja, aber hier steht nichts von den Menschen, die noch nie etwas gehört haben. Es steht nur von den Menschen zur Zeit von Noah und die haben gerade gehört. Denn Noah hatte 120 Jahre gepredigt. Und ich habe die Stellen hier alle auf dem Blatt. In 2. Petrus 2, Vers 5 wird er genannt, der Prediger der Gerechtigkeit. Gott hat gesagt, ich will nicht ewig mit den Menschen rechten. 1. Mose 6, Vers 3 ist ganz wichtig. 1. Mose 6, Vers 3. Und der Herr sprach, mein Geist, der Heilige Geist, soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Also Gott wollte mit den Menschen ernstlich sprechen durch seinen Heiligen Geist. Aber nicht ewig, sondern nur während 120 Jahren. Das war die Gnadenfrist bis zur Flut. Ja, und wer hat diese Predigt ausgeführt? Das war Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Da hatte Gottes Langmut gewartet, sagt Petrus. Ja, und diese Menschen waren, wie der Text sagt, einst ungehorsam. Die hätten sich also damals bekehren können. Und nun ist der Sinn der, die sind jetzt im Gefängnis. Aber Christus hat ihnen nicht im Gefängnis gepredigt, sondern sein Geist hat durch Noah damals. Ich lese so noch einmal 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, als Mensch, aber lebendig gemacht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Heiligen Geist ist er hingegangen und hat gepredigt, nämlich diesen Menschen, die jetzt als Geister im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte, in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Also, wir müssen den Text nicht so verstehen, dass die eine zweite Chance nach dem Tod bekommen hätten, sondern es wird ja gerade in der Bibel gesagt, dass der Heilige Geist durch Noah gewirkt hat. Die Menschen haben gehört, sie haben nicht geantwortet. Und darum sind diese Geister jetzt im Gefängnis. Es ist also so, wie wenn ich sagen würde, ich würde heute Hans das Evangelium weitergeben. Morgen wird Hans verhaftet. Ja, wegen einem Delikt, Drogendelikt. Und er kommt in die Kiste. Jetzt kann ich sagen, ich habe Hans im Gefängnis das Evangelium verkündigt. Aber ich habe das nicht morgen gemacht, sondern heute. Ja? Aber ich habe wem, dem Hans, der im Gefängnis ist, habe ich das Evangelium verkündigt. Nur einfach viel, noch davor. Und so ist die Stelle zu verstehen. Christus ist in diesem Geist, im Heiligen Geist, hingegangen und hat durch Noah gepredigt. Und jetzt sind diese Geister im Gefängnis. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Evangeliumsverkündigung. Und darum, die Frage hat übrigens, und in der nachreformatorischen Zeit hat das noch viele Auseinandersetzungen gegeben. Also das war ein Knackpunkt in den nachreformatorischen Lehrstreitigkeiten. Das wurde nicht einfach so überall so geschluckt, und dann hat man dann schließlich das zum Teil sehr vage formuliert, um ja nicht zu viel zu sagen. Aber eben der Punkt ist der, wir müssen klar festhalten, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und das ist der Ernst der Entscheidung, dass mit dem Tod ist wirklich, wie es heißt im Prediger, da wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Da ist die Entscheidung für ewig gefallen. Darum ist das nicht so einfach so nebensächlich. Und darum war es mir wichtig, das so nebenbei noch einzuflechten in unser Thema. Und eben, dass man auch gut liest, der Text spricht nicht über die Menschen, die noch nie etwas gehört hätten, sondern ausdrücklich über die ungehorsamen Menschen, die nicht gehorchen wollten. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben ja Lukas 16 gelesen und gesehen, der Ort der gestorbenen Menschen, die verloren gehen, heißt dort auch Hades. 16,23. Und im Hades, seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und dieser Ort wird auch genannt, in Vers 28, der Ort der Qual. Und in 1. Petrus 3, Vers 19 heißt er das Gefängnis. Und daraus schließen wir, der Begriff Sheol, beziehungsweise Hades, bezeichnet ganz allgemein den Ort der Abgeschiedenen. Unabhängig, ob es sich A, um das Paradies, den Schoß Abrahams, das Sein bei Christus handelt, oder ob es sich B, um den Ort der Qual, das Gefängnis handelt. Der nächste Punkt, wir finden so viel Information in diesem Abschnitt Lukas 16, wo uns so der Vorhang geöffnet wird zum Jenseits. Da sehen wir nämlich, dass der Ort der Verlorenen und der Ort der Erlösten durch eine tiefe, unüberbrückbare Kluft getrennt ist. Lukas 16, 26. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das zeigt uns auch wieder das Endgültige nach dem Tode. Keine zweite Chance. Unüberbrückbar. Das bestätigt also nochmals, was wir gerade besprochen haben in Verbindung mit 1. Petrus 3. Wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wir erkennen sogar aus diesem Abschnitt, dass es Sichtkontakt und Kommunikation zwischen den Bereichen gibt. Das ist höchst erstaunlich. Das wird uns aber hier enthüllt, denn dieser reiche Mann am Ort der Verlorenen spricht mit Vater Abraham, seinem Vorfahren. Darum nennt er ihn Vater, weil es sein Vorfahre ist als Jude. Kommunikation und Sichtkontakt ist möglich. Er sieht auch Lazarus im Schoß Abrahams. Übrigens, Schoß Abrahams, das hat nichts zu tun mit einem, dass er jetzt so ein Baby ist, oder? So wie es im Negro Spiritual verstanden wird, rock my soul in the bosom of Abraham. Ja, das ist das. Wiege meine Seele im Schoß Abrahams. Rock my soul in the bosom of Abraham. Ja, hat nichts damit zu tun, sondern im Schoß Abrahams, das geht aus von der Situation des gemeinsamen Essens. Nicht wahr? Johannes war doch beim letzten Passa, lag er im Schoß Jesu. Die Polster, waren, auf denen man beim Essen, beim Abendessen lag, waren so angelegt, dass der geehrteste Gast mit dem Polster so zu liegen kam, dass er unterhalb des Hausvaters lag. Und diesen Platz hatte offensichtlich der Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Und dadurch konnte er mit dem Kopf an die Brust Jesu auf dem Polster erhöht hinkommen. So hatte er gewissermaßen den Kontakt zum Herzschlag des Erlösers. Und das ist von dieser Situation her, das hat also nichts mit dem Mutterschoß des für das Kleinkind zu tun, wo man das Baby so trägt, sondern es geht hier um Tischgemeinschaft. Die üben Tischgemeinschaft. Und was auch noch sehr eindrücklich ist, es heißt in 16,25, Kind, das sagt Abraham, weil er der Vorfahre ist, von diesem verloren gegangenen, nennt er ihn Kind. Gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Nicht er ist getröstet, er wird hier getröstet. Das ist also ein Aspekt des Paradieses, dass Menschen, die so Schweres gelitten haben in ihrem Leben, dass die nach dem Tod mit dem dass sie mit dem noch fertig werden müssen, indem sie dort getröstet werden. Aber wirklich den Trost bekommen. Und darum heißt es dann auch später von der neuen Welt in Offenbarung 21, dass es da keine Träne mehr geben wird und es wird kein Geschrei mehr geben, kein Schmerz, nichts mehr. Aber es ist nicht so, dass man im Himmel das einfach schlagartig alles gut ist, sondern sie werden hier getröstet. Übrigens, im Himmel kann man weinen. Wir haben ausdrücklich ein Beispiel von einem Menschen, der im Himmel weint, oder? Johannes, Offenbarung 5, er sieht, dass niemand würdig ist, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Da weinte ich sehr. Der ist im Himmel. Wie kann man im Himmel weinen? Ja, das kann man. Und man kann sogar getröstet werden. Und wenn wir da diese Sicht nicht hätten, dann könnten wir die Frage nach der Gerechtigkeit auf Erden nie beantworten. Wer nicht damit rechnet, dass es eine Gerechtigkeit im Jenseits gibt, wird nie fertig werden mit dem, was in der Judenvernichtung zum Beispiel gemacht worden ist. Das ist unmöglich. Aber es gibt eine Gerechtigkeit, die über den irdischen Horizont hinausgeht. Und darum sagt Abraham, Kind, du hast dein Gutes in deinem Leben gehabt und jetzt leidest du Qual. Das muss sein, sonst würden wir mit dem Leben eigentlich gar nicht fertig werden. Die Frage nach der Gerechtigkeit müsste uns wirklich irre machen. Und das ist auch geschehen. Darwin schreibt in seiner Autobiografie an einer Stelle, wenn ich den gestirnten Himmel anschaue, dann kommt es wie eine Macht über mich, dass es doch einen Schöpfer gibt. Und dann, wenn ich an die Ungerechtigkeit in dieser Welt denke, dann geht das wieder weg. Also das Problem der ungelösten Gerechtigkeitsfrage, das hat er so pervertiert, um schließlich den Gedanken des Schöpfers von sich zu weisen. Aber es ist nicht eine unlösbare Frage, weil Gott uns zeigt, es gibt eine Gerechtigkeit, die geht über den Horizont des Grabes hinaus. Ja, und jetzt kommen wir zu einem noch schwierigeren Begriff, der Abyssus bzw. der Tartarus. Aber vorher nochmals den Hinweis, den ich schon gegeben habe. Die Übersetzung von Sheol und Hades durch Hölle ist falsch. Die Verlorenen warten im Sheol auf das Endgericht in der Hölle. Wir werden das nachher noch sehen. Die Hölle ist noch zukünftig. Und heute ist die Hölle leer. Absolut leer. Es ist eine Haft vor der Gerichtsverhandlung. Darum das Gefängnis, aber im Sinn von einer Haft im Blick auf die endgültige Gerichtsverhandlung, die noch zukünftig ist. Wir gehen zum Abyssus. Abyssus, Offenbarung 20, 1-3. Gerade im Kapitel vorher wird die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit beschrieben, um sein Reich hier auf Erden aufzurichten. 20,1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herniederkommen, der den Schlüssel des Abgrundes, des Abyssos, und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund, Abyssos, und schloss zu und versiegelte über ihm, auf dass er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet wären. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Hier haben wir diesen eigenartigen Ort Abyssos genannt, wo der Teufel in der Zukunft, wenn bei der Wiederkunft Christi gebunden, hingetan wird. Damit wird er in Isolationshaft getan, damit er sein Werk auf Erden nicht mehr weiterführen kann, die Völker nicht mehr verführen kann. Er weiß dann in der Zukunft, wenn die große Drangsal beginnt, dass es jetzt nicht mehr lang geht. Und darum heißt es auch in Kapitel 12, dass er sehr wütend ist, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das ist 12, Vers 12. Er wird gebunden und kann sein zerstörerisches Werk 1000 Jahre nicht mehr weiterführen. Das griechische Wort Abyssos heißt Tiefe, die Tiefe oder der Abgrund. Oder der bodenlose Abgrund. Die Dämonen, das sind Engel, die mit Satan gefallen sind, die fürchten sich vor diesem Augenblick, wo sie nämlich auch eingesperrt werden sollen. Das sehen wir aus Lukas 9. Schon wieder Lukas, ja? Lukas 9, da wird beschrieben, wie der Herr Jesus nach Gadara gekommen war, wo dieser Besessene war, von mehreren tausend Dämonen besessen. Und der Herr Jesus begegnet diesem. Und die Dämonen fangen an zu sprechen mit dem Sohn Gottes. Ich lese Vers 31. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abgrund, in den Abyssos zu fahren. Entschuldigung, es wird ein Fehler. Lukas 8 ist das. Lukas 8. Ich lese schon Vers 27. Als er aber an das Land ausgestiegen war, kam ihm ein gewisser Mann aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider anzog und nicht im Hause blieb, sondern in den Grabstätten. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht, denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn ergriffen und er war gebunden worden, verwahrt mit Ketten und Fußfesseln, und er zerbrach die Bande und wurde von den Dämonen in die Wüsteneien getrieben. Und dann eben Vers 31, da bitten die Dämonen, dass sie nicht in den Abgrund hinab müssen. Vers 32, es war aber daselbst eine Herde vieler Schweine, welche an dem Berg weideten. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlauben möchte, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von den Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Also diese Dämonen haben gesehen, da kommt der Messias. Und sie denken, jetzt geht's uns an den Kragen. Weil sie wissen von diesem Ereignis, dass sie einmal gebunden werden, wenn in der messianischen Zeit. Wir werden gleich sehen, das kommt aus Jesaja 24. Dort wurde das schon prophezeit und das wissen diese Dämonen. Aber die wussten offensichtlich nicht, dass sich das auf das zweite Kommen Christi bezieht und nicht auf das erste. Da sehen wir, dass die Dämonen auch gewisse Auslegungsprobleme haben. Ja, das ist sogar sehr interessant. Das zeigt uns, dass die Engelwelt nicht einfach so erhaben ist über all die Fragen, die uns den Kopf zerbrechen manchmal. Jesaja 24, Vers 21, um 700 vor Christus geschrieben. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da wird der Herr heimsuchen, die Heerschar der Höhe in der Höhe. Das sind die Engel. Und die Könige der Erde auf der Erde. Das sind Menschen. Und sie werden in die Grube eingesperrt, wie man Gefangene einsperrt, und in den Kerker eingeschlossen. Und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. und der Mond wird mit Scham bedeckt und die Sonne beschämt werden, denn der Herr der Heerscharen herrscht als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Also, das ist die Zeit, wo der Herr Jesus kommt als König, um zu herrschen. Und in dieser Zeit wird die Engelwelt, die Gefallene, wird dann in die Grube eingesperrt. Und auch die Menschen, die gerichtet werden, werden da eingesperrt ins Gefängnis. Da haben wir den Ausdruck Kerker, den wir ja schon von 1. Petrus 3 hier kennen. Also diese Engel wussten darum und jetzt hatten sie Angst, ach, bist du gekommen, um uns jetzt schon einzusperren. Und als Ausweg, anstatt eben in den Abyssus, in den Abgrund hinabzugehen, bitten sie, dass sie jetzt noch in diese Schweineherde gehen könnten. Und der Herr erlaubt es. Es ist noch nicht der Zeitpunkt für dieses Gericht der Bindung der Dämonen. So werden sie freigelassen. Jetzt können wir übrigens aus Jesaja 24, 21 bis 22 erkennen, dass im Prinzip der Abyssus, wo Satan und die Dämonen gebunden werden, eigentlich der gleiche Ort ist, wo auch die Menschen, die Verlorenen, eingekerkert werden. Denn das wird in Jesaja 24 zusammengenommen. Da kommt die Heerschar aus der Höhe und die Könige der Erde kommen zusammen in den Kerker. Nun, der Abyssos hat bereits Engel drin, aber eine ganz bestimmte Gruppe. Und das finden wir in Judas 6. In Judas 6 heißt es, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. In Vers 6 wird gesprochen von Engeln, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben. Und die sind jetzt mit ewigen Ketten in der Finsternis festgehalten und die warten auf das Gericht des großen Tages. Die sind also auch hier in Haft auf das Gericht hin. Und das Gericht wird genannt der große Tag. Was sind das für Engel? In Vers 7 wird noch gesprochen über die Städte Sodom und Gomorra. Und da heißt es, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben. Wer sind denn diese jene? Das weist zurück auf Vers 6. Die Engel, die haben Hurerei begangen. Und zwar ist das zu sehen, ich komme gerade zum Schluss für die Pause, ist das in Verbindung zu sehen mit 1. Mose 6, wo die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen eine sexuelle Verbindung eingegangen sind. Aber darüber mehr nach der Pause. Wir haben uns noch vor der Pause beschäftigt mit dem Abyssos, dem Abgrund. Und jetzt kommen wir zu einem noch unbekannteren Ausdruck, nämlich dem Tartarus. Das heißt, zuvor hatten wir noch das, müssen wir das noch fertig machen mit den Engeln, die bereits im Abyssos sind, ja? Also Judas 6 macht deutlich, diese Engel, die da gebunden sind in der Finsternis, die haben Hurerei begangen. Genauso wie die Menschen in Sodom und Gomorra. Und zwar wird spezifiziert, sie sind anderem Fleisch nachgegangen. Auf Griechisch gibt es zwei Wörter für anderer. Allos und heteros. Allos heißt ein anderer von der gleichen Art. Und heteros ein anderer von verschiedener Art. Hier ist es heteros. Sie sind anderem Fleisch, also Fleisch von anderer Art nachgegangen. Die Leute von Sodom, das ist eben Sodomie. Das ist das Abscheulichste, was es gibt an Perversion. Das ist Beziehung zu Tieren. Das bezeichnet man mit dem Ausdruck Sodomie, eben weil das dort in Sodom vorgekommen ist, nebst Homosexualität, wie man sieht aus 1. Mose 19, und wegen dem kam das Feuer über Sodom und Gomorra. Jetzt aber diese Engel haben, wie die Leute von Sodom, diese Sünde begangen, anderem Fleisch nachzugehen. Und das zeigt wieder, die haben die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem Engel mit Menschen eine sexuelle Beziehung eingegangen sind. Das ist genau, was wir finden in 1. Mose 6, dass die Söhne Gottes, ein bekannter Ausdruck für Engel, gemäß Hiob 1 und 2, ich lese 1. Mose 6, Vers 2. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und dann Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch nachher. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Das hat also zu diesen Bastarden geführt, diesen Riesen. Vor und nach der Sintflut ist das geschehen. Das ist etwas ganz Eigenartiges, aber es wird uns so bezeugt. Und in Judasbrief wird dann ausdrücklich gesagt, Engel, nicht nur einfach Söhne Gottes wie hier. Und das war so schlimm, dass Gott diese Engel schon vor der Zeit eben gebunden hat im Abyssus. Das führt uns auch noch zu 2. Petrus 2, Vers 4. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzend, Ketten der Finsternis überlieferte, um aufbewahrt zu werden für das Gericht, und die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten erhielt, also die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Sehen wir wieder, wird gesprochen von Engeln, die Gott in den Abgrund abgestürzt hat. Und dann wird als nächstes Beispiel von der Sintflut gesprochen. Engel, die gesündigt hatten, nicht irgendeine Sünde, sondern es war diese besonders schwere Sünde, wo die Schöpfungsordnung durchbrochen worden ist. Und darum wurden die schon eingesperrt. Wir haben gesehen, diese Dämonen von Gadara, Lukas 8, die hatten Angst, jetzt kommen sie auch in den Abyssus hinunter. Aber sie wurden noch verschont. Also die anderen waren noch schlimmer in dem, was sie getan haben. Und das zeigt uns auch, wie schwerwiegend Gott die Sünde der Perversion einstuft. Wo die Schöpfungsordnungen missachtet und zerstört werden. Und nun hier in 2. Petrus 2, Vers 4, dieser Ausdruck hinabstürzen heißt auf Griechisch Tartaroo. Das ist das griechische Wort für in den Tartarus hinabwerfen. Dieser Ausdruck kommt im Neuen Testament nur hier vor. Bei den alten Griechen bezeichnete der Tartarus den Ort der Abgeschiedenen, Gottlosen. Also bei den heidnischen Griechen war das der übliche Ausdruck, der Tartarus, da wo die Gottlosen nach dem Tode sind im Jenseits. Also das heißt, der Tartarus und der Abyssus trifft sich wieder, da werden Engel gebunden, sind Engel gebunden und werden noch Engel gebunden werden. Jetzt haben wir aber deutlich gemacht aus Jesaja 24, dass eigentlich das alles dasselbe ist, Abyssus, Tartarus und auch der Hades, wo die verlorenen Menschen sind. Aber es fällt auf, das ist mir so aufgefallen, dass, obwohl das dasselbe ist, in Verbindung mit Engeln wird nie vom Sheol oder Hades gesprochen, sondern immer nur vom Tartarus und vom Abyssus. In Verbindung mit Menschen wird gesprochen über Sheol, Hades und Abyssus. Was ist wohl der Grund? Nun, Sheol und Hades steht ja sehr eng in Verbindung mit dem Gedanken des Todes. Und Engel können nicht sterben. Engel sterben nicht. Nur Menschen können sterben. Und darum wird dieser Ort für die Engel, die ja nicht sterben können, wird er bezeichnet als Abyssus und Tartarus. Und für die Menschen, weil sie sterben, wird er genannt Hades und Sheol. Das macht so den Unterschied. Obwohl es also identisch ist. Und das führt uns jetzt zum 5. Punkt. Wir kommen gut durch und werden noch Zeit haben für Fragen. Ich denke, das ist schon noch wichtig. Jetzt die Hölle. Die Hölle ist die richtige Übersetzung für das griechische Wort Gehenna. Das kommt 12 Mal vor im Neuen Testament. Ich habe alle Stellen hier aufgeführt. All die vielen in Matthäus, dann Markus 3 und Lukas und Jakobusbrief 1. Also nur an diesen Stellen ist es gerechtfertigt, mit Hölle zu übersetzen. Ich erkläre das Wort Gehenna. Das ist gar kein griechisches Wort. Das ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck. Gehinnom. Das hat, die Griechen haben das ausgesprochen als Gehenna. Die Griechen können nämlich das im Wortinneren kein H sprechen. Die können also nicht Gehenna sagen. So haben sie gesagt, Gehenna. Nur am Wortanfang können sie ein H sagen. Das Tal Hinnom. Das ist ein Tal in Jerusalem. Ich habe das heute Morgen erwähnt, oder? Die Silberrollen von KTF Hinnom, die sind da dort gefunden worden. Das Tal Hinnom wird zum Beispiel erwähnt, unter anderem in 2. Könige 23, Vers 10. Das war das Tal gerade außerhalb der Stadt. Zu dem führte das Taltor hin. Und dort wurden in der Zeit der Könige wurden Kinderopfer dargebracht, dem Moloch. Josia, der ja eine Reformation durchgeführt hat in Juda, hat dann diesen Kult abgeschafft, indem er dieses Tal entweiht hat. Und zwar ganz einfach, er hat daraus die Kehrichtverbrennung gemacht. Und dadurch, dass er den Abfall, allen Dreck verbrennt ist im Hinnomtal, haben dann diese Götzendiener das als unrein betrachtet für ihre reinen Kinderopfer. Ja, sie betrachten das als eine gute Sache. So wie die Abtreibungsbefürworter. Die denken auch, sie kämpfen für Gerechtigkeit. Das ist genau diese Perversion. Gut, also Josia hat dieses Tal entweiht, hat dort den Ort der Kehrichtsverbrennung eingerichtet und dadurch brannte im Hinnomtal außerhalb der Stadt des Friedens, Jerusalem, Stadt des Friedens, brannte ein ewiges Feuer. Und so wurde das Tal Hinnom zum Vorgeschmack, zum Hinweis, zum Symbol für die Hölle. Das ewige Feuer außerhalb der Stadt des Friedens, außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Oder die himmlische Entsprechung wäre dann das himmlische Jerusalem und der Ort des Feuers, des ewigen Feuers, weg vom Frieden Gottes. Also darum dieses Wort Gehenna im Neuen Testament, Tal Hinnom. Hinnom kann man übersetzen mit Wimmern, wenn man es ableitet von der arabischen Wortwurzel Hanna, Wimmern. Das Tal Hinnom ist also das Tal des Wimmerns. Und das passt gut, denn der Herr Jesus bezeichnet ja in Matthäus 13,50 den Ort der Verdammnis als den Ort des Weinens. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Nicht Zähneklappern, wie Luther übersetzt hat. Zähneknirschen. Das ist keine Buße, Zähneknirschen. Das ist die Verbitterung, indem man sich doch nicht vor Gott beugen will. Nun, die Hölle wird im Neuen Testament ganz verschieden bezeichnet. Ich habe hier einige Ausdrücke zusammengestellt. Offenbarung 20, 10, 14 und 15 wird gesprochen über den Feuer- und Schwefelsee. In Matthäus 13, 42 wird sie genannt der Feuerofen. Matthäus 8, Vers 12 die äußere Finsternis. Und Matthäus 25, Vers 46 die ewige Pein. Wenn jemand behauptet, die ewig bedeutet nicht ewig, dann muss er daran denken, dass in Matthäus 25, 46 wird gesprochen, wie gesagt, die einen gehen ins ewige Leben und die anderen in die ewige Pein. Wenn ewige Pein nicht ewig ist, dann ist das ewige Leben auch nicht ewig. Und abgesehen davon, das Wort Aionios, ewig, kommt 70 Mal vor im Neuen Testament und meint wirklich ewig. In 2. Korinther 4, am Schluss, sagt Paulus, wir schauen nicht auf das, was man sieht. Das, was man sieht, das ist zeitlich. Wir schauen auf das, was man nicht sieht. Denn das ist ewig. Aionios. Jetzt haben wir hier den Gegensatz zwischen zeitlich und X, ja? Aionios. Was ist das? Was bedeutet das Aionios? Das Gegenteil von zeitlich. Was ist das Gegenteil von zeitlich? Eben ewig. So können wir das also ganz deutlich machen aus dem Neuen Testament selbst, dass eine ewige Pein gemeint ist. Markus 9, Vers 44 heißt es auch, das unauslöschliche Feuer. Das zeigt auch wieder das Ewige. Und in 2. Thessalonicher 1, Vers 9 wird es genannt, ewiges Verderben, hinweg vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Und wenn wir das irdische Bild haben, Jerusalem auf seinen Bergen mit dem Tempel, dem Wohnort Gottes und das Tal Hinnom außerhalb, da unten in der Tiefe, das ewige Feuer. Jetzt kommen wir sechstens noch zur Auferstehung. Wir können also sagen, die Seelen der Erlösten sind heute im Paradies schon, im Schoß Abrahams, bei Christus, da wo der himmlische Tempel ist, das himmlische Jerusalem, das Vaterland, das himmlische. Und da warten sie auf etwas ganz Wichtiges, nämlich auf die erste Auferstehung. So wird die Auferstehung der Gerechten genannt in Offenbarung 20, 5 bis 6. Diese Auferstehung wird auch genannt die Auferstehung aus den Toten. Lukas 20, 35, Philipper 3, Vers 11. Das ist wichtig. Herr Jesus ist ja auferstanden am dritten Tag, aber die Masse der Toten blieb in den Gräbern. So war, also seine Auferstehung war eine Auferstehung heraus aus den Toten, während die Toten sonst zurückblieben. Die Auferstehung der Toten wäre, wenn alle auferstanden wären zu dem Moment. Aber er ist auferstanden und die Masse blieb. Es ist also die Auferstehung aus den Toten. Und so wird die Auferstehung der Erlösten genannt in Lukas 20, 35 und Philipper 3, 11. Und das zeigt uns, dass eben nicht alle zur gleichen Zeit auferstehen werden. Diese Auferstehung wird genannt in Apostelgeschichte 24, 15 die Auferstehung der Gerechten. Und zwar eben nicht, weil diese Menschen so gute Menschen waren, sondern weil sie sich vor Gott gebeugt haben, ihre Schuld reuig bekannt haben und durch Glauben allein gerechtfertigt worden sind. Rechtfertigung durch Glauben, das macht den Menschen gerecht. Und diese Gerechten sind angedeutet bei der Auferstehung der Gerechten. Diese Auferstehung wird auch genannt, Johannes 5, 28, die Auferstehung zum Leben. Sie wird stattfinden unmittelbar vor der Entrückung der Gemeinde. So, 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Es gibt dann aber noch eine spätere Phase, nämlich Menschen, die nachher durch die Drangsalszeit gehen müssen und da ums Leben kommen, Gläubige, die werden am Anfang des tausendjährigen Reiches auferweckt. Offenbarung 11, 11, 20, 4 bis 6. Trotz der verschiedenen Phasen wird das alles bezeichnet als die erste Auferstehung. Also wir können sagen, die erste Phase war die Auferstehung Christi, dann die Entrückung und dann am Ende der großen Drangsal die zwei Zeugen, Offenbarung 11, und am Anfang des tausendjährigen Reiches, Offenbarung 20, die Auferstehung aller Märtyrer aus der Drangsalszeit nach der Entrückung. Und jetzt der Gegensatz ist, die Verlorenen, die warten im Gefängnis, im Scheol, im Hades, im Abyssus, da warten sie auf die zweite Auferstehung. Das leitet sich her, dieser Ausdruck, weil ja gesprochen wird in Verbindung mit den Erlösten von einer ersten Auferstehung. Dann ist die Auferstehung der Verlorenen die zweite Auferstehung. Wir wollen dazu die eindrückliche Beschreibung dieser Auferstehung in Offenbarung 20, 11 lesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Diese Auferstehung findet statt nach dem tausendjährigen Reich. Also, sie ist ganz deutlich durch mindestens 1000 Jahre abgetrennt von der ersten Auferstehung mit ihren verschiedenen Phasen. Nach dem tausendjährigen Reich, und zwar in dem Moment, wo Himmel und Erde nach 2. Petrus 3 alle Elemente aufgelöst werden, Himmel und Erde entfliehen, da steht der große weiße Thron da. Und der darauf sitzt, das ist Jesus Christus als Mensch. Und sein Gesicht als Richter wird so schrecklich sein. Das heißt, vor seinem Angesicht entfloh die Erde und der Himmel. Das ist der gleiche, der gekommen ist als Erlöser, der mit diesem reichen jungen Mann gesprochen hat, der Karriere gemacht hat und der nicht bereit war, ihm nachzufolgen. Und dann heißt es, Jesus blickte ihn an, Jesus liebte ihn. Und der gleiche wird hier auf dem Thron sitzen. Und da werden also alle Verlorenen seit Kain, die werden erst da auferstehen, die bekommen also wieder einen Körper. Ihr Körper wird wieder auferstehen, vereinigt werden mit dem Geist, der Seele, aus dem Hades. Und dann werden sie so vor das Gericht Gottes gestellt werden. Nach ihren Werken werden sie beurteilt werden. Also Hitler wird nicht gleich beurteilt werden wie irgendein anderer. Nach ihren Werken. Und diese Auferstehung wird genannt in Apostelgeschichte 24,15 die Auferstehung der Ungerechten, weil sie die Rechtfertigung aus Glauben nicht angenommen haben. Und Johannes 5,28 nennt das die Auferstehung zum Gericht. Die Auferstehung zum Leben und zum Gericht wird manchmal in einem Vers so nebeneinander genannt. Und leicht kommen wir dann zur Idee, das findet gleichzeitig statt. Das hat ja auch zu dieser in der katholischen Kirche verbreiteten Vorstellung, am Ende der Zeit, am jüngsten Tag ist das Endgericht und dann werden alle auferstehen, die Gerechten und die Ungerechten. Aber das ist eine Vereinfachung, denn wir sehen, dass die Auferstehung der Gerechten ist früher und ist getrennt durch mindestens 1000 Jahre von dem Endgericht der Verlorenen. Ja, das wäre so in der Übersicht dieses Thema. Aber ich denke doch, dass man, wenn man das alles so zusammennimmt, dass man staunt, dass die Bibel viel, viel mehr erzählt über das Jenseits, als man so denkt. Und gerade die Offenbarung, die öffnet den Schleier so weit. Und wir sehen heute, wo die Thanatologie, die Sterbensforschung, so von sich reden macht. Wir können viel mehr über dieses Thema erzählen. Wir haben sehr viel dazu zu sagen, durch göttliche Offenbarung. Und diese Frau Kübler-Ross, die zu unserer Schande eine Schweizerin ist, ja, die hat doch das verbreitet, die Menschen, es sind schon so viele Menschen gestorben und die sind aber doch dann wieder zurückgekommen und die haben alle erzählt, da gibt es einen wunderbaren Tunnel mit einem Licht und einem Lichtwesen, es ist ganz herrlich und dann kommen sie wieder zurück. Also es gibt keine Verdammnis, man muss keine Angst haben. Es kommt sowieso alles gut. Und so sind ja Millionen verführt worden in den vergangenen Jahren. Aber interessant ist, dass auch gläubige Ärzte Sterbensforschung gemacht haben. Und die haben auch mit Patienten gesprochen, die diese Grenzerfahrung, denn sie waren ja nicht wirklich gestorben, denn die Bibel sagt, dass der Tod ist endgültig, dann kann man nicht mehr zurück. Aber die sind in einen Grenzbereich gekommen und da gibt es also Leute, die haben so von glücklichen Gefühlen gesprochen und es gibt viele, viele Menschen, die haben schrecklichste Ängste erlebt. Über die hat Frau Kübler-Ross nicht gesprochen. Also das ist ganz offensichtlich eine unsaubere Sache. Damit ist aber noch nicht gedeutet, was haben die erlebt. Nun gibt es auch eine gute Erklärung dafür, für diese Lichterscheinung und diesen Tunnel, das zusammenhängt mit dem, in ganz extremen Situationen von Stress oder von in einer Unfallsituation oder im Krieg, da hat unser Körper die Einrichtung, dass er Endorphine Stoffe ausschütten kann. Das sind Stoffe, die sind verwandt mit Morphium. Die geben in ganz extremen Situationen wirken die als Schmerzlinderung. Und das kann also in solchen Grenzsituationen kann das dazu kommen, dass man dann innerlich Impulse hat über den Sehnerv, und zwar so tunnelförmig wird das über den Sehnerv ins Gehirn gegeben von Licht. Und dann eben auch das glückliche Gefühl über die Endorphinstoffe. Aber es ist nicht etwas Objektives, das geschehen ist, sondern das sind innere Impulse. Die sind nicht wirklich gestorben. Und darum können auch gottlose Menschen quasi diese Situation so erleben. Offensichtlich hat Gott eben diese Einrichtung mit den Endorphinstoffen gegeben, auch um den Prozess des Sterbens auch beim Gläubigen zu erleichtern. Ein ganz interessanter Gedanke. Ich meine, als Gläubiger, klar wissen wir, das Schönste kommt noch. Aber wenn man denkt, der Prozess des Sterbens selber, das ist doch schon etwas, da haben wir innerlich einen Widerstand gegen das. Und Gott hat das so eingerichtet, dass wenn es in diese Situation kommt, dass der Mensch irgendwie wie geschützt ist, um diesen Übergang gut zu erleben. Aber wir müssen ja nicht irgendwie glauben, dass dass gottlose Menschen da die Glückseligkeit wirklich im Jenseits gesehen hätten. Das ist ein Betrug. Aber wir haben die Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift. Und die geht eben über den Ereignishorizont von uns Menschen. Der aufhört beim Grab. Und so wissen wir vieles, was kommen wird, wie es sein wird. Und diese ganzen Szenen im Himmel, die wecken wirklich das Bewusstsein einer gewaltigen Herrlichkeit, Freude. Und sie zeigen auch, das ist nicht alles so statisch und passiv. Es wird nie langweilig werden. Da wird so Gewaltiges geschehen. Und ich möchte schließen mit Epheser 2. Da haben wir Gottes Programm für die Ewigkeit. Es geht um die Erlösten, warum Gott sie erlöst hat, mit welchem Ziel. Epheser 2, Vers 7. Auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese, in Christus Jesus. Das kommende Zeitalter bezeichnet im Neuen Testament das tausendjährige Reich. Aber hier heißt es, damit er in den kommenden Zeitaltern, das geht darüber hinaus in die Ewigkeit, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Das ist gewaltig. Gott hat ein Programm für die kommenden Zeitaltern. Das wird so geballt hier zusammengefasst. Also keine Angst, nicht irgendwie langweilig auf einer Wolke, ewig lang Posaune blasen, sondern wir warten auf all diese Überraschungen der Herrlichkeit Gottes, überschwänglicher Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns, in dem Messias Jesus.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Die Bibel und das Jenseits.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.